mit Bianca Taube. Und da geht's heute um Raumfahrt und ob sie die deutsche Industrie der Zukunft werden könnte.
3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, liftoff.
Eine Rakete startet und erfüllt im besten Fall ihren Zweck, aber dann kann man sie meist eben nicht nochmal verwenden. Eine recycelte Trägerrakete hingegen wäre zumindest meistens umweltfreundlicher und auf Dauer auch günstiger. Bisher kennen wir das vor allem vom US-Unternehmen SpaceX von Elon Musk, das mit der Trägerrakete Falcon 9 regelmäßig abhebt und einen Teil davon, nämlich die erste Stufe, wieder auf die Erde zurückkommen lässt. Die US-Firma ist aber längst nicht die einzige, die an wiederverwendbaren Trägerraketen forscht. Auch die europäische und deutsche Luft- und Raumfahrtindustrie hat daran Interesse. In Augsburg findet seit gestern der 74. Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress statt und dort geht es genau darum, wie kann der sogenannte Raumtransport in Europa kostengünstiger und umweltverträglicher werden. Jan Kerkhoff stellt vor, an welchen Ideen das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum arbeitet.
Die Weltraumtransporte verglühen entweder beim Wiedereintritt in die Atmosphäre oder umkreisen, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, die Erde als Weltraumschrott. Anke Pagels-Kerb vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR will das ändern und arbeitet an wiederverwendbaren Raketen.
Es ist absolut unökonomisch und unökologisch, Dinge einmal zu benutzen und wegzuschmeißen, wenn ich sie mehrfach benutzen kann. Alles das, was ich wieder auf den Boden holen kann, schont unsere Orbits, die Ressourcen im All und schont auch unsere Ressourcen auf dem Boden.
Das DLR entwickelt zwei verschiedene Raketensysteme. Das erste startet ganz normal senkrecht, landet aber horizontal, also wie ein Flugzeug. Deshalb hat der wiederverwendbare Teil der Rakete ausklappbare Flügel und Landebeine. Das System ist zwar technisch aufwendiger und damit auch teurer als herkömmliche Raketen, dafür kann es aber quasi überall landen, so Anke Pagels-Kerb.
Ich bin nicht festgelegt mit meiner Landung. Ich kann wirklich überall runterkommen, im Zweifelsfall auch auf einer Schotterpiste oder irgendwo in der Wüste und kann trotzdem mein System recyceln.
Ein Prototyp soll nun gebaut werden, der dann mit einem Testflug nächstes Jahr beweisen soll, dass das Konzept technisch funktioniert. Später sollen Raumfahrtunternehmen das System übernehmen und damit wiederverwendbare Raumtransporter bauen. Dasselbe gilt für das zweite Konzept. Eine senkrecht startende und auch senkrecht landende Rakete. Elon Musk SpaceX schafft das bereits mit seiner Falcon 9. Aber Musk gibt keine technischen Details bekannt. Das deutsche DLR muss also komplett eigenständig forschen. Senkrecht landende Raketen zu entwickeln, sei hochkomplex, so Anke Pagels-Kerb.
Dann kommt das zum Beispiel dazu, dass der Treibstoff im Tank schwappt. Wenn der Treibstoff schwappt, dann führt das zu Instabilitäten in der Rakete. Wenn ich jetzt das noch ein kleines bisschen weiter treibe und komme so in den Bereich der verringerten Schwerkraft, deutlich verringerten Schwerkraft, dann schwappt der Treibstoff nicht nur links und rechts, sondern der blubbert hoch.
Bei der Landung muss die Rakete daher ständig ausbalanciert und der Treibstoff in die Düsen gepresst werden. Trotz dieser Nachteile favorisiert die Raumfahrtingenieurin Chiara Manfletti von der TU München senkrecht landende Raketen. Denn diese seien günstiger und auch für größere Lasten einsetzbar.
Recycelte und günstigere Raketen. Jan Kerkhoff war das mit einer Übersicht zum aktuellen Stand. Und bei mir im Studio ist jetzt Stefan Geier aus unserer Wissenschaftsredaktion. Mit ihm schaue ich jetzt gemeinsam mal auf die Raumfahrtindustrie hier bei uns in Deutschland und Bayern. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Es wird also viel geforscht in der Raumfahrt, haben wir auch gehört. Welchen Stellenwert hat denn eigentlich die Raumfahrt als Wirtschafts- und Industriefaktor in Deutschland?
Also wenn man sich nur die reinen Zahlen anschaut, dann ist die Raumfahrt ein sehr kleiner Faktor. Nur von der Größenordnung, also wir haben die Giganten, die Autoindustrie, weit über 500 Milliarden Umsatz. Dann kommen noch chemische Industrie und Maschinenbau. Die haben alle über 200 Milliarden und die Raumfahrt 3 Milliarden. Also gehört zu diesem großen Komplex Luft- und Raumfahrt, aber auch da ein kleiner Teil. Also von den Zahlen her ist die Raumfahrtindustrie ein Zwerg, würde ich sagen, im Vergleich zu den großen. Aber der große Unterschied ist, ich habe sehr spezielle, sehr hochspezialisierte Fachkräfte. Und die ist natürlich auch ein wichtiger Faktor.
Das heißt, da steckt noch einiges drin.
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir uns die Welt anschauen. Wir sehen ja derzeit große Veränderungen. Kriege, Ukraine, Gaza, geopolitische, geostrategische Veränderungen und so weiter. Und das findet ja alles schon statt. Und diese Entwicklungen, die finden eben längst nicht mehr nur am Boden auf der Erde statt, sondern immer mehr auch im Weltraum. Also es wird kein Krieg mehr geführt heute, ohne eine Infrastruktur im All zu nutzen. Und deswegen wird auch die Raumfahrt und die Raumfahrtindustrie immer wichtiger als strategischer Bereich für die Wirtschaft. Haben wir auch gerade gerade gehört. Und ja, ich stelle es mir immer so vor, dieser Weltatlas, den man den Kindern in der Schule kauft, der sieht heute noch genauso aus wie vor 35 Jahren, als ich meinen hatte. Und eigentlich gehört da eine neue Dimension rein, nämlich die nach oben, weil es einfach ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft ist.
In den letzten Jahren ist ja auch das US-Unternehmen SpaceX immer größer geworden, haben wir auch gehört. Wie wichtig wird denn die Privatwirtschaft im Vergleich zu Behörden wie jetzt die NASA oder der ESA?
Ich würde sagen, sehr wichtig. Also in den USA ist das ja ganz offensiv vorangetrieben worden. Die NASA hat gesagt, okay, die Forschungsmissionen, die bemannte Raumfahrt, das machen wir alles noch in NASA-Hand. Aber die Routine, also vor allem Satelliten in eine Umlaufbahn schieben oder auch die Versorgung der Raumstation oder diese ganzen großen Satellitenkonstellationen, die wir kennen, das sollen die Privaten machen. Da ist SpaceX die größte Firma und die erfolgreichste. Aber da ist ein Riesenmarkt entstanden mit inzwischen vielen tausend Firmen. Ja, und auch in Europa gibt es diese Industrie auch. Wir haben hunderte Startups, die im Weltraum Geld verdienen oder besser gesagt Geld verdienen wollen. Satelliten bauen, aber auch eben Raketenfirmen haben wir auch zwei in Bayern. Und naja, die ESA, die setzt auch immer mehr auf diese privaten Firmen bei uns.
Dann lass uns doch gleich mal drüber sprechen, wie gut die deutsche und europäische Raumfahrt im internationalen Vergleich aufgestellt ist.
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also was die staatliche Raumfahrt angeht, das organisiert eben die ESA. Da ist Europa durchaus sehr stark. Zum Beispiel in der Erdbeobachtung. Wir haben ja auch ein eigenes Navigationsnetzwerk, Galileo, ähnlich wie GPS, nur genauer. Auch der Flug zum Mond zum Beispiel geht momentan nur mit einem Teil aus Europa. Der geplante, muss man dazu sagen. Und wir sind jetzt auch wieder ein Stück unabhängiger, seit die Ariane 6-Rakete endlich funktioniert. Da hat es mal eine Lücke gegeben. Da mussten wir bei den Amerikanern einkaufen. Da war man total abhängig. Das ist vorbei. Aber da sieht man auch den großen Unterschied. Also die Ariane 6 Rakete, der Stolz der europäischen Raumfahrt, die soll vielleicht irgendwann mal 9 oder 10 Starts im Jahr machen. Allein SpaceX hat in diesem Jahr schon über 100 Starts absolviert. Also das macht die Raumfahrt natürlich auch viel billiger. Also ich würde sagen, technologisch sind wir schon weit vorne, aber gerade bei der Fertigung von hochspezialisierten Satelliten zum Beispiel.
Was sind denn derzeit die größten Herausforderungen im Bereich der Luft- und Raumfahrtforschung? Da wird es ja bestimmt einige geben.
Also bei der Forschung ist, ja, Deutschland ist ja bei der Forschung schon relativ weit vorn mit dabei, haben wir auch einen Beitrag gehört mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und auch viele Universitäten. Aber die Herausforderungen sind vor allem die Geschwindigkeit und Geld. Ja, Raumfahrt kostet viel Geld und ist riskant, wieder Vergleich USA. Wir haben eben hier bei uns keine Milliardäre, die sagen, okay, ich investiere jetzt mal 5 Milliarden oder 10 Milliarden in die Entwicklung einer Rakete. Und ein Startup kann natürlich sagen, wir riskieren das und muss aber dann, haben wir auch gehört, entsprechend subventioniert werden. Es wäre natürlich großartig, wenn es einer von denen dann irgendwann schafft, wie SpaceX, Satelliten ins All zu schieben, aber das dauert eben. Und auf staatlicher Seite, naja, die ESA hat 23 Mitgliedstaaten, da braucht es schon, bis man sich mal abspricht, wenn man eine Richtungsänderung macht. In der Firma wie SpaceX oder Blue Origin von Jeff Bezos, da sagt der Chef, das machen wir ab morgen anders und dann wird es eben einfach anders gemacht.
Vielen Dank, Stefan Geier aus unserer Wissenschaftsredaktion, dass du uns hier einmal aufgeklärt hast über die Raumfahrtindustrie in Deutschland und wo wir da eigentlich stehen.
Hallo, wir sind Nina Häuser und Lars Sänger von 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Warum dauern Asylverfahren länger als von der Politik versprochen? Kann man noch nach Spanien reisen, wenn dort die Menschen gegen Massentourismus demonstrieren? Warum ist es wichtig für Deutschland, wer in Frankreich an der Macht ist? Wir sprechen drüber.
Ja, und wir fragen uns, was haben die täglichen Nachrichten mit euch und uns zu tun? Jeden Morgen sprechen zwei von uns Hosts aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland miteinander über die Nachrichten, die gerade eine Rolle spielen.
Janina schaut beispielsweise von Köln aus auf die Infos für den Tag. Ich von Erfurt aus. Unterschiedliche Blickwinkel, die wollen wir rüberbringen. Außerdem kommen bei uns die Menschen zu Wort, die von den Nachrichten dann auch wirklich betroffen sind.
Hört doch mal rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr hier in der Episodenbeschreibung.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.